Zeit für Geschichte. In Vergangenheit aus der Nähe betrachtet geht es heute um zwei Jubiläen von bedeutenden Kunstinstitutionen. Warum heißt die Albertina in Wien eigentlich Albertina? Schon sind wir in der Gründungsgeschichte des Museums. Gerade ist der 250. Geburtstag zu feiern. Eine Sonderausstellung unter dem Motto Sammeln für die Zukunft gehört dazu. Oliver Schosch hat sie gesehen.
Die Geschichte der Wiener Albertina beginnt schon ein bisschen früher als vor 250 Jahren. Im Jahr 1760 gibt es Besuch am Wiener Hof. Der 21-jährige sächsische Prinz Albert ist da. Er lernt die 17-jährige Marie-Christine kennen, die Tochter des österreichischen Kaiserpaars. Und die beiden verlieben sich ineinander. Normalerweise hätte diese Liebe nie eine Chance gehabt, weil Albert kein Thronfolger ist, sondern nur das 13. Kind des sächsischen Königspaars. Marie-Christine ist aber die Lieblingstochter der österreichischen Kaiserin Maria Theresia und so darf sie ausnahmsweise den heiraten, der ihr gefällt. Und so ist das Gründerpaar der Wiener Albertina da. Albert von Sachsen-Teschen und Marie-Christine teilen ein gemeinsames Hobby – Kunst und Kunstwerke sammeln. Dazu gehören auch ein paar Bilder auf Papier von Marie-Christine selbst. Sie werden zum ersten Mal in der Jubiläumsausstellung der Öffentlichkeit gezeigt, sagt der Generaldirektor der Wiener Albertina Ralf Gleis.
Der Namensgeber der Albertina ist Albert von Sachsen-Teschen und seine Frau Marie-Christine war durchaus talentiert und wir haben diese Werke seit 250 Jahren in der Sammlung, weil sie die ja auch mit reingegeben hat. Sie wurden aber nie ausgestellt und das eigentlich zu Unrecht, denn sie hat nach Vorlagen, die sie selber in Kupferstichkabinetten gesehen hat, etwa Stichen nach Van Dyck, gemalt, also sie hat das übernommen und dann auch koloriert. Und aus dieser Liebe zur Kunst entsteht tatsächlich der Wille, eine große enzyklopädische Sammlung anzulegen.
Im Eingangsbereich der Jubiläumsausstellung sieht man von Erzherzogin Marie-Christine unter anderem Bilder von Königskindern, von einer Bauernfamilie und einem Dorffest. Im Jahr 1776, also vor 250 Jahren, beginnen Albert und Marie-Christine mit ihrer Sammlung von Kunstwerken. Sie bekommen in Venedig ihre ersten 10.000 Werke überreicht. Es sind Druckgrafiken, Kupferstiche. Ein Kunstagent hat sie zusammengesammelt. Sie geben einen Überblick über die Geschichte der europäischen Malerei. 23 Jahre später, 1796, kommt es dann zu einem Coup. Im Tausch gegen Druckgrafiken kommen rund 530 Zeichnungen aus der Kaiserlichen Hofbibliothek in die Sammlung. Darunter wichtige Werke von Hieronymus Bosch, Peter Paul Rubens, Rembrandt und 140 Blätter von Albrecht Dürer. Mit dabei der Feldhase, eines der größten Kunstwerke der Renaissance und heute das größte Kunstwerk der Wiener Albertina.
Dürers Hase ist sicherlich eines der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste Kunstwerk auf Papier weltweit. Es ist also wirklich so unsere Mona Lisa. Das ist ja 524 Jahre alt, das Werk. Und wer das einmal gesehen hat, der kann sich diesem Bann nicht entziehen. Diese präzise Führung des Pinsels, und das wusste der Meister selber, der hat das als Schaustück in seinem Atelier bewahrt, um eben möglichen Auftraggebern zu beweisen, das kann ich.
In der Ausstellung kann man wirklich sehr nah an Dürers Feldhasen herangehen und sein Fell aus unzähligen feinen Pinselstrichen bestaunen. Das Bild ist mit einer dünnen Glasplatte geschützt. Es wurde seit 1776 nur 10 Mal in Ausstellungen gezeigt, denn es muss im Dunkeln gelagert werden, damit die Aquarellfarben nicht verblassen. Heute besitzt die Wiener Albertina rund 1,2 Millionen Kunstobjekte und ist Weltspitze mit ihren rund 1 Million Druckgrafiken und Zeichnungen. In der Ausstellung sind rund 180 hochkarätige Werke aus dieser Sammlung zu sehen.
Bis 11. Oktober sammeln für die Zukunft in der Albertina in Wien. Nur ein Zehntel so alt ist das Museum Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, 25 Jahre. Bildwerke aus psychiatrischem Kontext hatte der namensgebende Psychiater Hans Prinzhorn aber bereits ab Anfang der 1920er Jahre gesammelt, als Lehrmittel. Mehr als 5000 Werke sind zusammengekommen. Vor einem Vierteljahrhundert nun entstand das Museum auch als Reaktion auf Bestrebungen, die Sammlung nach Berlin zu geben. Alles Kunst? Fragezeichen lautet die aktuelle Neubetrachtung, die Marie-Dominique Wetzel angeschaut hat.
Man kann sich stundenlang in diese Bildergeschichte vertiefen. Auf einem kleinen quadratischen Teppich hat Emma Mohr, Psychiatriepatientin aus Halle, über 50 Bildfelder mit bunten Wollfäden gestickt. Mit sehr detaillierten alttestamentarischen und bürgerlichen Szenen, mit Darstellungen von Kaiser Wilhelm I. und auch von sich selbst. Aber wahrscheinlich war diese Vorderseite des Teppichs nur eine Art Ablenkungsmanöver, erklärt Museumsleiter Thomas Röske.
Auf der Rückseite sind handgestickte Briefe aufgenäht, und zwar an den Kaiser und seine Ministerien, in denen sich Emma Mohr darüber äußert, warum sie überhaupt in die Anstalt gekommen ist und wie schlecht man sie behandelt. Es ist eigentlich eine Beschwerde einer Anstaltspatientin, und sie hoffte, dass sie auf diesem ungewöhnlichen Weg ihre Beschwerde aus der Anstalt herausbringen konnte.
Ob es ihr damals gelungen ist, den Teppich aus der Anstalt zu schmuggeln, weiß man leider nicht. Dieser Mitteilungscharakter sei aber typisch für viele Werke, die sich in der Sammlung Prinzhorn befinden, sagt Museumsleiter Thomas Röske. Oft gehe es in den Werken auch darum, dass die Psychiatriepatientinnen und Patienten sich ihrer selbst, auch hinter Anstaltsmauern, als freie Persönlichkeiten vergewissern wollten.
Viele haben die Möglichkeit ergriffen, kreativ zu werden und haben etwas geschaffen, das offenbar nicht unbedingt dazu bestimmt war, in Ausstellungen zu hängen, sondern das reagiert auf die Situation, in der sie sich befinden und oftmals auch auf ihre spezifische Weltsicht.
So hat zum Beispiel Else Blankenhorn eigene Geldscheine hergestellt und mit Aquarellen verziert. Alle mit hohen Geldbeträgen, Millionen- und Billionenscheine, denn die Psychiatriepatientin aus Karlsruhe war der Meinung, dass sie eine Kaiserin sei und diese Summen für ihre wohltätigen Zwecke brauche. Noch bei der Gründung des Museums Sammlung Prinzhorn im Jahr 2001 lag der Fokus der Arbeit darauf, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass es sich bei den Werken nicht um medizinhistorische Dokumente handelt, beziehungsweise sie vom Stigma der Irrenkunst zu befreien. Damals stand im Vordergrund, die künstlerische Qualität der Werke herauszustreichen, betont Museumsleiter Thomas Röske.
Das war für uns auch die ersten Jahre sehr wichtig, den Werken die Würde von Kunstwerken zu geben. Ich glaube nur, dass wir dabei möglicherweise bestimmte Aspekte überbetont haben und wir nochmal zurücktreten sollten, um zu überlegen, was ist eigentlich genau deckungsgleich mit Kunst an diesen Werken und was unterscheidet die Werke von dem, was wir heute als Kunst auffassen.
Viele Werke seien gar nicht als Kunstwerke geschaffen und damit auch nicht für einen musealen Kontext gedacht, sagt Thomas Röske. Und deswegen ist für ihn die Frage wichtig, wie man sie in seinem Museum sinnvoll präsentieren kann. Die selbstgestalteten Geldscheine von Elsa Blankenhorn zum Beispiel werden jetzt zwar in einer gängigen Glasvitrine gezeigt, aber es wurden auch Faksimile angefertigt, die in einer historischen Kasse liegen, vom Publikum in die Hand genommen und von beiden Seiten betrachtet werden können. Außerdem beschäftigt sich das Ausstellungsteam mit der zentralen Frage, wie wichtig es ist, das Publikum über die individuellen Lebensumstände derer aufzuklären, die diese Werke geschaffen haben. Museumsleiter Thomas Röske hofft, dass er mit der Jubiläumsausstellung dazu beitragen kann, die Sammlung Prinzhorn neu zu betrachten und die Inklusion sogenannter Outsider-Art weiter zu stärken.
Bis zum 11. Januar 2027 alles Kunst? Fragezeichen im Museum Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Es gibt noch mehr Sammlungen der Universität dort und die sind am 17. Juli beim Tag der offenen Tür kennenzulernen. Das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.